Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 4. März schon. Und es geht heute um einen kleinen Deep Dive. Das Thema erregt uns seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten. Wie modern darf die Oper sein? Und was eigentlich meinen wir, wenn wir von, Achtung, Regietheater reden? Über all das hat Cornelius Päde einen großen Essay bei uns geschrieben. Strohmann Regietheater gemeinsam mit Ulrike Hartung. Den könnt ihr bei uns auf der Seite bei backstageclassical.com nachlesen. Er ist Teil eines Buches mit dem Titel Oper raus, ästhetische Neuformatierung und gesellschaftliche Widersprüche, das auch kostenlos als PDF abrufbar ist. Der Link ebenfalls bei uns auf der Seite. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal nachfragen. Müssen wir eigentlich dauernd über Regietheater noch reden oder gibt es nicht viel dringendere Fragen über das Musiktheater, zum Beispiel nach seiner Relevanz, zum Beispiel danach, wie seine Strukturen sind, zum Beispiel danach, ob die Bühne, die klassische, gute alte Bühne überhaupt noch der Ort ist, an dem Oper stattfinden sollte oder ob man nicht auch da andere Orte entdecken muss. Ja, und zuletzt natürlich die Frage, ob nicht unsere reale Welt, Klammer auf, Washington, Klammer zu, die viel größere und viel echtere Oper ist als das, was wir als Oper begreifen. Ja, und was bleibt in einer Welt, in der alles Inszenierung ist, eigentlich noch für die Bühne übrig? Ihr seht schon, es geht hoch her heute. Es gibt große Fragen und deshalb freue ich mich, dass er jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Cornelius Päde.
Hallo, Herr Brüggemann.
Ah, jetzt müssen wir über dieses Regietheater schon wieder reden. Müssen wir eigentlich wirklich immer dauernd seit Jahrzehnten über dieses Regietheater reden? Oder können wir nicht einfach über was Schönes reden?
Ja, vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir diese Debatte endlich mal differenzieren würden. denn das Ding ist, selbst wenn wir jetzt darüber reden, dass man sie differenzieren müsste, sind wir damit auch nicht die Ersten. In den 2000er Jahren hat es das auch schon mal gegeben. Da hat man zum Beispiel in der Zeit eine große Debatte gehabt, die hieß, auch Kinder werden einmal alt. Und da war die Rede davon, dass also das Regietheater jetzt langsam mal, naja, eigentlich überkommen ist, nicht mehr State of the Art ist. Und das ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Und es geht trotzdem immer noch weiter. Und Philipp Jordan hisst die weiße Flagge aus dem Orchestergraben und Adam Moser spricht von Verletzung der Menschenwürde. Und das habe ich mir gemeinsam mit einer musiktheaterwissenschaftlichen Kollegin angeschaut und darüber einen Artikel geschrieben.
Genau, ich habe es mir auch angeschaut und ich habe mir natürlich auch den Artikel durchgelesen, den ihr alle übrigens natürlich, aber ihr seht es eh, wenn ihr diesen Podcast hört, auf der Seite auch lesen könnt und weitere spannende Artikel dann in dem Buch, das da auch verlinkt ist. Aber jetzt Philipp Jordan, erstens, der ist ja schon gar nicht mehr in der Staatsoper. Edda Moser, ich weiß nicht, lebt die überhaupt noch? Nochmal, das ist doch wirklich so eine Gruft, aus der Gruft-Diskussion. Ich wundere mich ja, dass Sie nicht mein großartiges Buch irgendwo da zitiert haben, die Zwei-Klassik-Gesellschaft, in der ich sage, es gibt überhaupt doch gar nicht mehr die Frage nach dem Regietheater oder nicht, sondern wir müssen uns doch fragen, wo spielt überhaupt noch Theater? Geht nicht Regietheater davon aus, von einem Theaterbegriff, der an sich so gar nicht mehr existent ist? Also, meine These ist ja, jemand wie Christoph Schlingensief, jemand wie vorher schon Beuys, die sozusagen die Bühne in die Realität gelegt haben, die sind ja schon ganz woanders gewesen, beziehungsweise ist nicht heute Donald Trump das wahre Theater und das Theater hat eine ganz andere Aufgabe als das, was wir noch, egal ob wir es als Regietheater oder nicht Regietheater, begriffen haben. Ist das nicht, wohin wir jetzt eigentlich denken müssten, statt irgendwie noch immer Definition eines Phänomens von vor 15 Jahren zu suchen?
Ja, da würde ich Ihnen total zustimmen. Wir haben das Buch, in dem dieser Artikel erschienen ist, ja auch Oper raus genannt. Und das soll bedeuten, dass genau in ihrem Sinne, glaube ich, die Oper aus der Komfortzone rauskommen muss und soll und das auch die ganze Zeit schon tut, weil eigentlich diese Arten von Affektpolitiken, wie Sie sagen, auch in der großen Politik schon passieren. Und gleichwohl ist es aber so, dass da eine Art Scheindebatte stattfindet, die relativ große mediale Aufmerksamkeit bekommt, auch beim Publikum. Ich bin ja Dramaturg und habe es dann auch in den Publikumsgesprächen vor mir. Und irgendwie geht man sich da tatsächlich mit ähnlichen Argumenten an, wie man das wahrscheinlich in den 80er Jahren auch schon getan hat. Und es ist relativ schade, dass man da nicht weiterkommt. Und meine These ist ja, dass es relativ wenig Bewusstsein dafür gibt, dass man eigentlich in zwei unterschiedlichen Interpretationskulturen steckt, die nie so richtig gelernt haben, miteinander zu reden. Die waren mal im 19. Jahrhundert eins, also so zu der Zeit der Meininger, das klingt jetzt so ein bisschen theaterhistorisch, aber da müssen Sie kurz durch. Ja. Dass also in der Zeit der Meininger im späten 19. Jahrhundert war ja die Meininger Hofkapelle berühmt und das Meininger Schauspiel auch. Ja. Und die haben beide eine Interpretationskultur der Intention gepflegt. Also sprich, da musste man gegen die Werkbestandteile verstoßen, so wie das dann zum Beispiel später Gustav Mahler getan hat, der zum Beispiel irgendwie der 9. von Beethoven ein Fernorchester hinzugefügt hat, weil er dachte, der Beethoven kann nicht mehr gut hören. Ja. Und so. Und das war tatsächlich eine Vorstellung von, heute würden wir dann sagen, werktreu. Und der Begriff ist natürlich genauso oll wie Regietheater auch. Aber während die Musik dann auf einen anderen, auf eine andere Kultur der Interpretation geswitcht ist, nämlich die, das ist dann so im Zeichen der Urtextbewegung passiert, die eigentlich eben eine Buchstabentreue pflegt, sprich, man darf eigentlich alles machen, solange man keine einzige Note verändert, ist das Schauspiel auf dem Ticket der Intention geblieben. Also sprich, wenn man ein Shakespeare-Drama macht, kann man eigentlich jeden Buchstaben davon streichen, solange man den Kern der Sache trifft. Mhm. Und diese beiden Interpretationskulturen sind in den 70er Jahren wieder zusammengekommen und konnten damals schon nicht gut miteinander reden und das können sie heute eigentlich auch nicht. Und ich würde sagen, darin liegt eigentlich bis heute ein Missverständnis und man könnte das jetzt so langsam mal überwinden und
gerade was die Oper betrifft, ist das ja auch eine Einheit. Also weder Castorf in seinem Ring im Bayreuth noch Konvitschny in seinen 2000er Sachen und in seiner Götterdämmerung noch Neuenfels jemals in irgendeiner Arbeit, die er gemacht hat, hat ja irgendwie Note geändert und dass Szene geändert wird, ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ja, also das ist ja, nochmal, da sind wir bei Binsen und ich würde gerne dieses Gespräch auch dazu nutzen, um wirklich einen Schritt weiter zu gehen, weil das können wir ja alles nachlesen in dem Text, den wir da auch veröffentlicht haben. Ich würde gerne den Schritt machen, wenn wir jetzt diesen Text gelesen haben, wovon wir ausgehen, dass wir es alle getan haben, wie diskutieren wir denn da jetzt weiter? Weil ich glaube ja tatsächlich, dass sich doch viel dringendere Fragen momentan stellen nach dem, wo ist das Theater? Nach dem, uns ist doch allen klar, dass es diese Diskussion gar nicht mehr gibt, dass es unglaublich moderne, konventionelle Stücke und veraltete neue Inszenierungen gibt, das wissen wir ja jetzt alles, ja. Also ich glaube, die Frage ist ja eher, haben wir uns nicht die Mittel des Theaters längst klauen lassen und suchen wir deshalb nicht nach neuem Sinn im Theater? Also wir sehen das ja bei Ihnen in Kassel mit der Raumbühne zum Beispiel. Wir sehen das in ganz anderen Formen. Ich habe eben schon gesagt, Schlingensief, der gar nicht mehr die Bühne als Bühne begriffen hat, sondern die Welt als Bühne begriffen hat. Der hat als erster die Grenze zwischen Theater und Realität verschoben, indem er eine Partei gegründet hat, die man dann auch wirklich wählen konnte, die aber eine Kunstpartei war. Ja? Damit hat er ja eigentlich ganz viel vorweggenommen, was wir heute als Phänomen in der Politik, also als Schauspiel beziehungsweise als Inszenierung in der Politik sehen. Und ist das nicht die Frage, die wir uns jetzt eigentlich als Theatermachende stellen müssen? Wie kriegen wir noch einen Griff auf diese Welt? Das war doch in dem, was wir Regietheater nennen, was Sie auch da besprechen. Und wenn wir das in den 2000ern nehmen, also ein Konvitschny, ein Castorf, die haben dann da irgendwie eine Angela Merkel auf die Bühne gestellt und sie gefesselt statt eine, weiß ich nicht, Amneris oder sowas. Oder eine Putzfrau, die Aida war. Das kennen wir jetzt ja alles. Das hat damals provoziert. Das ist ja heute nicht mehr provokant. Das reizt uns ja nicht mehr. Sondern wir haben ja eine komplette, sozusagen, das Zahnrad der Kunst greift nicht mehr in das Zahnrad der Welt. Diskussion müssten wir doch eigentlich führen, oder?
Das würde ich, glaube ich, auch so sehen. Gerade Schlingensief ist ja wirklich relativ interessant, weil ja diese berühmte Aktion Ausländer raus.
Zum Beispiel, in Wien. Die
hat ja stattgefunden auf dem Opernvorplatz in Wien. Und man könnte sich denken, eigentlich ist heute mit der AfD nicht so aktuell wie das. Ja. Und eigentlich müssten wir sehr viel stärker der Alexander Kluge spricht ja immer vom Kraftwerk der Gefühle. Das ist ja jetzt auch schon ein alter Hut. Eine der zahlreichen Selbstvergewisserungsvokabeln des Theaters habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Aber ich glaube, da steckt schon was Wahres drin, dass man eigentlich, also die Expertisen, die in den Theater stecken, mit den Gefühlspolitiken zu operieren und auch eigentlich die Qualität der Inszenierung überhaupt nutzbar zu machen, was über ein reines Lapola hinausgeht. Das müsste jetzt eigentlich absolut gefragt sein. Und gleichzeitig erleben wir natürlich einen beispiellosen Kulturabbau, wo wir eigentlich genau darum bangen müssen, dass die Expertisen überhaupt weiter irgendwo existieren können. Das ist schon auch eine etwas schräge Lage.
Aber jetzt sind wir wieder bei allem. Genau, lassen Sie uns einschränken. Nehmen wir meinetwegen Schlingensief und die Container. Also um das nochmal klar zu machen für alle, der hat sozusagen Container auf dem Opernplatz in Wien aufgebaut. Da waren dann Asylbewerber drin und die konnte man rauswählen im Sinne einer Kunstperformance. Also wirklich Ausländer raus. Ja, das heißt, der Wiener Bürger konnte sozusagen real bestimmen, welcher dieser Leute, die da drin waren, jetzt rausgewählt werden. Das funktionierte damals, das war ja, da hatten wir alle noch nicht so viel Erfahrung mit der FPÖ bzw. mit der AfD. Ich würde ja behaupten, selbst das würde heute nicht mehr funktionieren, weil die inszenierte, der inszenierte Konter einer Rechtspartei wäre heute viel geschulter als damals. Damals hat man sich ja noch wirklich drüber aufgeregt und hat Schlingensief beschimpft. Ich glaube, eine Alice Weidel oder ein Kickel würden heute schon die szenischen Qualitäten kennen, um eine solche Aktion wieder für sich selbst nutzbar zu machen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Also da ist sozusagen, das Theater hat den Populisten in der Politik ganz viel beigebracht. Und nochmal, die bessere Inszenierung findet heute in unserer Welt statt, in dem, was wir eigentlich bis jetzt immer Realität genannt haben. Und wir erleben doch jetzt gerade, dass die Realität da draußen uns vollkommen unwirklich vorkommt. Zum Beispiel, dass ein Donald Trump innerhalb von einer Woche mal so alles, was wir von West und Ost wissen, auf den Kopf gestellt hat. Also verstehen Sie, was ich sagen will? Wie reagiert das Theater darauf? Müssen wir diese Diskussion nicht führen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich auch die Reaktionen des Theaters auf eine Art ein etwas eingespielter Diskurs sind, der, würde ich sagen, Kreis zwischen der alten bildungsbürgerlichen Forderung, dass man doch eigentlich so in seinen Stärken, also quasi über die Form im La Polar, die Dinge politisch machen müsste und eigentlich gar nicht so richtig zuständig ist. Und andererseits quasi ist die aktivistische Seite des Theaters, die sich wirklich einmischt, ja auch gerade hoch umstritten. Also ich würde sagen, so in der Praxis, darüber wurde sich eigentlich noch nicht richtig verabredet, sondern darum wird gerade heftig gerungen, und es ist überhaupt nicht klar, wie es ausgeht. Und gleichzeitig, also ich war ja vorher mit an der Oper in Halle, da gab es diesen Hans-Thomas Tillschneider im Landtag von Sachsen-Anhalt. Genau. Das ist ganz, also ein unglaublicher Demagoge. Und es ist aber ganz interessant, wenn er so anfängt zu reden im Landtag und da irgendwie seine Phrasen drischt und dann.
Deutsches Bier für deutsche Männer und sowas, genau. Ja. Genau.
Dann kommen die erwartbaren Gegenreaktionen der anderen Fraktionen. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, habe ich jetzt vor kurzem bei so einem Vortrag gelernt von einem Kollegen, dann fängt er an zu grinsen und freut sich ganz kurz. Also sprich, so diese ganze Landtag ist seine Bühne und alle, die da außen rum sitzen, sind eigentlich seine Statisterie.
Korrekt.
Und das wäre eigentlich der Auftrag, diese Sachen zu zeigen und sie vielleicht auch außerhalb des Theaters zu zeigen. Das ist aber nicht ganz so einfach, wenn man sich darüber gar nicht einig werden kann, ob das Theater überhaupt außerhalb des Theaters die Art von Gültigkeit hat. Ich würde sagen, im Bildungsbürgertum ist es nicht eindeutig entschieden, dass das so sein soll.
Aber das ist doch die legitime Fortsetzung, das legitime Erbe eines Castors eigentlich. Also wenn man pervers diskutieren würde, würde man doch sagen, Till Schneider ist der legitime Erbe dessen, was wir da so einfach mal als Regietheater definiert haben. Weil er hat das einfach verkörpert und nutzt diese Mittel der Provokation, der Gegenrede, der Inszenierung in der Realität. Also eigentlich ist er doch derjenige, der am meisten gelernt hat aus dem damals linken Theater.
Ja, absolut. Das ist ja auch der Klassiker, dass eigentlich die Rechten am allermeisten gelernt haben von den linken Agitationsstrategien, während diese Strategien heute irgendwie so nicht mehr funktionieren, weil sie mitunter vielleicht auch manchmal einen etwas protestantischen Gestus haben.
Genau.
Dazu kommt natürlich auch, dass der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich ist damit jetzt relativ prominent geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen. Der arbeitet ganz gut heraus, dass sich so die Vorstellungen von Ästhetik auch so fundamental verändert haben, dass wir es eigentlich eher mit einer Ästhetisierung von Lebenswelten zu tun haben, wo das Theater eben gleichwertig stehen kann, neben zum Beispiel einem neuen Sneaker, der rauskommt. Also sprich, die alten Differenzierungskriterien funktionieren auch nicht mehr so, wie sie das vielleicht mal getan haben, wenn es überhaupt jemals gestimmt hat.
Korrekt. Und ich glaube auch, dass die Botschaft des Theaters sich sozusagen verändert hat. Also wenn wir das Kursraum Theater nehmen, den wir brauchten, um uns als Gesellschaft über Ästhetik, über überhaupt, wie eine Gesellschaft organisiert sein soll, über Provokation und sowas zu unterhalten, machen wir das ja heute in sozialen Medien direkt. Und wir sehen, dass sozusagen die Erben Schlingensiefs zum Beispiel, also wenn wir eine Bewegung wie Fridays for Future sehen, die sich bewusst gegen Kunst wenden, zum Beispiel in Museen und die Mona Lisa irgendwie mit Suppe beschmeißen, sehen wir, dass auch da der Aktionismus, der in der Kultur gelernte Aktionismus von Beuys und Schlingensief und Co. außerhalb der Kulturinstitution institutionalisiert wird. Verstehen Sie, was ich sagen will? Also da sind die verzichten auf die Form von Verdi, Shakespeare, Goethe und Mozart, sondern die greifen sozusagen Kulturinstitutionen nur noch als leere Hülle an, um ein kulturelles Erbe zu zerstören oder in Geiselhaft zu nehmen. Dafür reicht die Kultur gerade noch. Das heißt aber doch in der Umkehrung, wenn das alles so ist, dass die Bühne gerade ein wahnsinniger Leerraum ist, den wir neu besetzen könnten. Und ich finde, das findet gerade nicht statt.
Ich würde mir von den Theatern wünschen, dass sie vielleicht mehr finden zu einem, also das ist natürlich irgendwie mitunter auch das, was ich glaube, was wir ausprobieren, aber mehr vielleicht einem von einem frivolen, gut gelaunten, coolen Stil, der nicht in jedem Augenblick so im vollen Bewusstsein der gesellschaftspolitischen Verantwortung ernst wird und dadurch gegen diese ganzen Subversionsstrategien, die neue Rechte richtig gut beherrscht, so verliert, sondern halt einfach irgendwie sich viel mehr traut in dem Sinn. Also vielleicht irgendwie, ich weiß schon, dass Coolness auch so ein etwas schwieriger Mackerbegriff ist, der jetzt irgendwie auch nicht unproblematisch ist oder so, aber im Sinne von, dass man eine neue Art von Leichtigkeit lernt und auch irgendwie eine Art von Überlegenheit demonstriert, die nicht alles immer sofort irgendwie so in der ganzen staatsbürgerlichen Pathetik, die das manchmal so haben kann, dann irgendwie gleich den Gegner so aufwertet. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube, Sie denken das tatsächlich aus dieser Institution Theater heraus schon. Aber wenn man mal einen Schritt nach draußen tritt und sagt, hey, Frau Neubauer, hey, AfD-Abgeordnete, hey, irgendjemand da draußen, wir geben euch ein Theater für ein halbes Jahr, da könnt ihr mal was machen. Die würden doch sagen, thanks for the offer, aber ehrlich gesagt, Alter, wir brauchen euer Theater überhaupt nicht mehr, weil wir bewirken ganz woanders viel mehr. Wir brauchen diesen Diskursraum für euch gar nicht. Frau Neubauer sitzt jeden Abend in irgendeiner Talkshow und kann da sagen, was sie will. Und die AfD nutzt die Landtage und prollt darum. Ja, also die würden ja gar nicht mehr die Institution Theater, die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen, glaube ich. Die würden die überhaupt nicht brauchen, weil sie in ihrem eigenen Handeln viel mehr Wirkung haben. Und klar, das ist doch etwas, wo wir anfangen müssten nachzudenken. Sagen, okay, Leute, wir haben da jetzt einen Raum, den wir mit dem, wie auch immer wir es definieren, Regietheater als politischen Diskursraum besetzt haben und von dem wir auch ausgegangen sind. Aber wir müssen uns doch mal ehrlich machen und sagen, das ist dieser Raum gar nicht mehr, außer vielleicht noch für ein paar Theaternerds. Aber für die Welt da draußen ist das Theater dieser Raum gerade nicht. So. Und jetzt haben wir diesen Raum aber trotzdem noch. Und jetzt müssen wir uns doch fragen, machen wir den dicht? Wollen wir da nur noch Kitsch und Tapete und Stücke spielen, in denen ich mich von der fürchterlichen Welt da draußen ein bisschen ausruhen kann, Edda Moser? Oder kann ich den Theaterraum wieder als politischen Raum beleben und auch attraktiv machen für Bewegungen wie Fridays for Future, für gesellschaftliche Diskurse, die momentan woanders hingerückt sind?
Sicher, also dann müsste sich natürlich das Theater sehr fundamental verändern, was ich sehr begrüßen würde. Ich würde nur sagen, das Theater hängt da ja auch irgendwie einer ganz merkwürdigen Romantik hinterher. Wie so in der Oper erzählt man sich dann immer die Geschichte von der Stummen von Portici, als zum Fischerchor auf einmal alle aufgestanden sind und dann haben sie es gemacht, die Revolution, und man ist rausgegangen
in
und
Brüssel war
hat
das
sich agitiert genau. Und so. Ja. Ich glaube schon nicht, dass das mit den Theaterformen, die wir momentan zur Verfügung haben, so einfach zu machen ist, auch mit dem postdramatischen Theater oder Musiktheater nicht, sondern dann braucht es vielleicht Öffnungsprozesse, die eben nicht nur Öffnung meinen, sondern eben auch, wie Sie sagen, Räume tatsächlich abgeben und auch die und auch vielleicht irgendwie andere Kulturen zulassen und nicht im Sinne von, wir integrieren die in unser Theaterverständnis, sondern dann dürfen die auch das sein, was sie sind. Also gerade im Digitaltheater haben wir ja immer, also gibt es eine ganz merkwürdige Verabredung, dass man sich dann immer darauf einigt, dass dann so, dass am Ende die leibliche Kopräsenz ja doch das Wichtige und das Heilige ist. Und ich glaube, solange man sich nur entschuldigt für das, was man ist, geht da auch nichts voran. Man muss dann schon sehr tiefgreifende Veränderungen vornehmen und auch zulassen.
Ja, aber auch der Digitaltheater, Entschuldigung, aber das, ich habe, egal ob es jetzt der Parsival in Bayreuth ist oder ob es die Digitalsparte des Theaters in, wo ist es? Würzburg, glaube ich, ja, es ist Würzburg, ja, ne? Ist Augsburg. Augsburg, Entschuldigung, in Augsburg ist, wenn man sieht, was die machen, also es ist einfach so Lichtjahre hinter dem hinterher, was auf der Game-Ebene oder auf der alltäglichen digitalen Ebene passiert, da ist das Theater, sorry, einfach überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Das ist nicht State of the Achtung Art. Also ich sag mal was ganz Provokantes. Kann dieses Theater in der Übergangszeit nicht tatsächlich das bedienen, was wir eigentlich, wir beide wahrscheinlich gar nicht wollen, aber einfach ein Raum des Eskapismus sein und sagen, ey, hier könnt ihr jetzt mal diese Inszenierung der Welt da draußen vergessen, wir spielen euch jetzt mal einfach eine schöne La Bohème vor?
Ich würde sagen, das passiert ja auch ständig noch mit, oder?
Ja, natürlich, ja. Ist ja auch nicht falsch. Ja, also die Frage ist, müssen wir das noch bekämpfen? Nein, vielleicht ist das ja auch gerade in so einer Zeit eine legitime Ansatzweise, um diesen Raum, der momentan woanders nicht besetzt wird, auch zu besetzen.
Ja, ich glaube, da kommen ja die politischen Gehalte dann sowieso immer subkutan mit. Also welches Musical erzählt nicht eine Geschichte von Marginalisierung, gegen die man sich dann wendet und die man überwindet und so. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Problem. Und ich glaube auch, wer in einem elitären Kunstbegriff was gegen einen schönen Abend mit schöner Musik hat, ist ja sowieso schief gewickelt. Das ist, glaube ich, eh klar.
Ja.
Aber ich frage mich schon, also wenn man ihr Plädoyer, das ich sehr teilen würde, würde ja sehr mit einer Frage einhergehen von, na, welche Haltung hat denn dann das Theater politisch überhaupt? Und also zum Beispiel in der Frage, na, wem geben wir denn den Raum oder so? Wir sehen ja jetzt gerade politisch auch, dass zum Beispiel gerade, also dass bisher geförderte NGOs in massiver Kritik stehen von der Unionsfraktion. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da die Zeiten dann härter werden. Also ich wäre sehr dafür, aber ich glaube, das braucht...
Wer nimmt sich denn den Raum? Das ist ja die Frage. Wer will denn diesen Raum? Ja, also wenn, schreibe ich auch in meinem Buch, wenn Igor Levit im Dannenröder Forst spielt, ja, gewinnt ja nicht wirklich der Dannenröder Forst davon, sondern eigentlich das Image von Igor Levit. Ja? Also die Kultur holt sich ja schon Bestätigung aus dem politischen Protest selber, ja, statt den politischen Protest zu fördern. Und da finde ich, wird es dann echt ein bisschen schräg. Und ich glaube tatsächlich, das müsste doch jetzt irgendwie unsere Aufgabe als Journalisten, aber auch natürlich gerade bei euch als Kulturschaffende sein. Wer will denn diesen Raum überhaupt noch? Wer will den denn noch haben? Wer kann den denn eigentlich noch füllen als das, was wir denken, dass ein Theater gefüllt werden soll, als Raum einer ästhetischen Debatte, eines gesellschaftlichen Diskurses? Wer will den denn noch?
Also ich habe da gerade eine ganz konkrete Antwort drauf, die sich auf ein Stück aus unserem Spielplan in der nächsten Spielzeit bezieht. Das kann ich jetzt nicht komplett verraten, aber auf jeden Fall ist das eine Kooperationsgeschichte, wo irgendwann eine Techno-Party eine Rolle spielt. Und okay. Kassel ist eine Stadt, in der es eine sehr, sehr große Techno-Kultur gab. Vor allem in den 90er Jahren war das so eine der großen Städte neben den großen Techno-Städten im ganzen Land. Und da interessiert man sich natürlich für einen riesigen Interimsbau, der jetzt auf die grüne Wiese gestellt wird, weil bei uns die Bühnentechnik keinen TÜV mehr bekommt. Also gerade so der ganze Bereich der freien popkulturellen Szene hat einen wahnsinnigen Mangel an Räumen, und die Praxis, die man da pflegt, ist natürlich aus einer ganz selbstverständlichen Haltung heraus politisch, aber nicht, weil sie sich das als einen Bildungsauftrag auf die Fahnen schreibt, sondern weil eben Subkultur immer was mit Identität zu tun hat. Und das fände ich schon ein interessantes Modell, wenn man sich da einfach auf eine sehr radikale Weise öffnet, vielleicht auch in den Musikkulturen, die wir haben, in den Opern, denn da findet es statt und die kriegen immer weniger Räume, die Mieten steigen, und da könnten vielleicht ganz wunderbare Kooperationen entstehen, bei denen man nicht dazu sagen muss, wir verhandeln jetzt das Politische noch im Publikumsgespräch, sondern das ist einfach da, weil das die gelebte Praxis ist, zum Beispiel.
Genau, weil ich auch, die Abonnenten, die dann danach noch darüber diskutieren, das ist ja auch so eine Geschichte von Anno Dutze mal, ja. Also das glaube ich eben auch, und die Frage wird dann auch sein, und ich glaube, dieser Umbruch findet ja gerade überall statt, also egal, ob Sie in die Hauptstadt nach Berlin gucken oder ob Sie in die Region gucken, wo gerade keine Kohle mehr da ist für die sogenannten freiwilligen Leistungen, wie wir hier im Podcast auch gelernt haben, ob diese Strukturen, die wir uns überall erlauben, überhaupt noch einem zukünftigen Kulturbegriff, wie wir ihn vielleicht noch erst definieren müssen oder finden müssen, entsprechen. Also jetzt ganz provokant gesagt, haben wir überhaupt die Aufgabe für so ein Orchester, für ein Ensemble, für diese Strukturen, die ein Theater mit sich bringt? Oder ist es nicht auch interessant, an manchen Orten wenigstens, wo man eben dieses alte Theater dann vielleicht mal in Frage stellt, nicht auch das in Frage zu stellen? Ja? Also ich glaube, wir sind einfach gar nicht radikal genug mehr, den Theaterbegriff wirklich in Frage zu stellen. Und sondern wir gehen immer davon aus, ja, ja, das braucht man schon. Aber wenn wir ehrlich sind und auch in diesem Gespräch, ja, aber nicht mehr die Gesellschaft, die es vor 10, 20 Jahren gebraucht hat und die sich über das Regietheater aufgeregt hat. Ich glaube, das ist, der Zug ist einfach ja schon längst abgefahren.
Ja, ich fände es jetzt auch nicht problematisch, wenn man einfach sagt, das ist schon einfach eine Art Auftrag weiterzugeben, dass es einfach total geil ist, in der Mahler-Symphonie zu sitzen oder
absolut.
So. Ich frage mich nur trotzdem, das geht Ihnen ja anscheinend genauso, ob die Theater bereit sind, diese Art von, und ich will gar nicht sagen Öffnungsprozess, weil das klingt auch irgendwie so schulmeisterlich und ist schon tausendmal gesagt worden in jedem Spielzeitheft, aber also vielleicht diese Arten von Privilegien abzugeben, die es bedeuten würde, wenn man eben dann seine Räume auch anderen gibt. Aber ich würde ungern sagen, dass es bedeutet, irgendwie dann alle Dinge über den Haufen zu werfen.
Nein, das meine ich auch nicht. Meine ich auch nicht. Aber ich meine natürlich, dass wir auch sehen, dass die innovativen Prozesse, jetzt sind wir wieder bei Schlingensief und Co., selbst innerhalb der klassischen Musik, also in Anoncourt oder sowas, die haben erstmal ihre eigenen Ensembles gegründet, mit denen sie ganz anders den alten Kanon angreifen konnten, als das in diesen großen Tankern möglich war. Ja? Und nachher hat man es wieder zurückgeführt, aber auch ein Schlingensief, der dann nach Bayreuth gegangen ist oder sowas, ja, und versucht hat, seine eigenen Ästhetiken dort zu implementieren in einem traditionellen Haus, der aber natürlich auch die Inszenierung dann in die Vorbereitung der Inszenierung und in die Medienberichterstattung der Inszenierung integriert hat. Ja, da war ja nicht nur der Parsifal das Ganze, sondern da war ja auch das Statement des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber Teil der Inszenierung. Ja, also verstehen Sie, was ich sagen will? Also diese Transformation braucht wahrscheinlich ein außerhalb des Systemdenkens.
Und das wäre ja genau die Position, die für alle Kunstsparten die freie Szene einnimmt und ja auch auf eine Art zurecht moniert, dass ihnen diese Räume nicht offen stehen. Und gleichzeitig ist es immer eine dialektische Sache, diese langsamen Tanker haben dann, wenn man so oft das hört, was George Cialo so sagt, wo man auch fürchten muss, dass irgendwie, also wenn er dann immer das Berghain herbeizieht, als das trägt sich ja selber oder so. Ja. Es ist schon auch eine Qualität in der Widerständigkeit des Behäbigen und Langsamen, so ja. So lahm das auf den ersten Blick mal so scheinen mag, aber wenn es dann darum geht, dass was abgebaut werden soll, dann steckt darin vielleicht auch irgendwie ein Widerstand, den wir sehr bald wieder werden brauchen müssen.
Absolut. Aber den es momentan auch gesellschaftlich auf der Ebene nicht gibt, sehen wir auch in Berlin. Ja, da gehen die Kulturschaffenden auf die Straße, aber letztlich der Abbauer wird wahrscheinlich in den Bund befördert. Ja, also das ist schon interessant. Also deshalb, darüber plädiere ich. Also das Regietheater, wie auch immer man es jetzt definiert und so, aber es hat natürlich für tatsächlich breite gesellschaftliche Debatten gesorgt, besonders in den 2000er Jahren. Ja? Ich würde mir wünschen, dass irgendeine Form von Theater das heute auch noch könnte. Ja? Und ich glaube, da machen wir uns manchmal was vor, indem wir einfach behaupten, dass das noch so sei. Aber es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht so.
Das stimmt, aber genau daher muss das eigentlich der Auftrag sein. Und wenn es bedeutet, dass man irgendwie vielleicht einen Hot Take mehr raushaut und sich einmal mehr traut, so die Bedeutung von dem, was dieses Kraftwerk der Gefühle mal gemeint hat, muss eigentlich genau der Auftrag sein. Sonst ist es halt auch eine museale Veranstaltung. Aber ich glaube schon, dass es dafür nicht zu spät ist. Aber es muss sich massiv was verändern strukturell und wir werden eine ganze Menge Privilegien abgeben müssen, sage ich jetzt auch als jemand, der wahrscheinlich im System gerade sehr viele Privilegien hat. Mhm.
Da spielt uns sozusagen die prekäre wirtschaftliche Situation wahrscheinlich sogar noch in die Karten. Ja? Also da werden wir wahrscheinlich tatsächlich in den nächsten Jahren, ob wir es wollen oder nicht, die Größe der Art der Poverer kennenlernen. Ja? Und dann auch die Improvisation und vielleicht dann auch wieder die wirkliche Bedeutung von Kunst als existenzielle Äußerungsform von Menschen. Ja? Also ich will das jetzt nicht an die Wand malen, aber tatsächlich glaube ich, ich glaube fest daran, dass dieser Umbruch, mit dem wir zu tun haben und auch diese Debatten, die wir jetzt führen und auch die toten Debatten, die wir wieder beleben, letztlich ein Vakuum sind, das nur darauf wartet, wieder gefüllt zu werden. Also ich glaube, wir haben nur noch nicht begriffen, dass dann eine große leere Welt vor uns steht, von der wir die Chance haben, sie jetzt wieder zu bespielen. Und wir werden ja bescheuert, wenn wir sie mit den Regeln bespielen, die unsere Großväter bespielt haben. Ja, das ist doch Logo. Also das wäre mein Plädoyer.
Ja, absolut. Gerade in den digitalen Kulturen wäre es umso nötiger, weil Theater bislang schon sehr darauf festgenagelt ist, vor allem digitale Kulturtechniken immer als das andere zu begreifen und Theater als das eigentliche. Mhm. Und ich glaube, solange man diese Kultur pflegt, kommt man aus diesem Problem auch nicht raus. Wenn man aber lernt, andere kulturelle Formen als in ihrer Eigengesetzlichkeit als Stärken zu nehmen und nicht als das andere, was ins Theater integriert werden muss, dann kommt man da vielleicht hin, aber da muss man ganz viel neu lernen, vermutlich.
Der digitale Ort ist dann ja auch ein anderer Ort von Theater. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Vorstellung noch, dass wir in jeder Stadt diese Dinger da stehen haben, ja, aus großem Stein gebaut im 19. oder 20. Jahrhundert und denken, das sind unsere Theater. Aber wir müssen vielleicht begreifen, nein, unser neues Theater spielt halt echt überall. Und jeder, der irgendwas bewegt in unserer Gesellschaft, hat das längst gecheckt, ja. Also nochmal, Fridays for Future hat das längst gecheckt. Die AfD hat das längst gecheckt. Herr Kastorf, Herr Konvitschny und der 49 sind tot, haben es vielleicht noch nicht so gecheckt. Ja? Also, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber vielleicht lassen wir es hier einfach auch mal offen. Also ich finde, nachdem alle, und das müsst ihr jetzt alle unbedingt tun, ihren Essay gelesen haben, finde ich, ist es auch Zeit, diese Seite dann mal umzuschlagen und wieder die spannenden Diskussionen zu führen, nämlich nicht, wie gehen wir mit der Leiche um, sondern wie beleben wir ein neues Leben. Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich die Zeit dafür.
Absolut, das wäre der Punkt von dem ganzen Ding. Regietheater, also genau, dieser Diskurs ist eigentlich tot und wir sollten uns jetzt nicht irgendwie noch damit beschäftigen, sondern gerade eben mit, und so sagt es ja dann auch der Titel von dem Buch, naja, wie die Oper jetzt eigentlich massiv ihre Komfortzone verlassen muss, um ästhetisch die Dinge sehr radikal neu zu machen und diese gesellschaftlichen Widersprüche irgendwie, naja, ästhetisch in den Griff zu kriegen, sonst haben wir ein Problem.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Cornelius Päde war das, Dramaturg am Theater in Kassel, wo ja mit der Raumbühne auch allerhand los ist, wo auch um die Rolle des Theaters und die Rolle der Musik immer wieder gestritten wird. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren an diesem Morgen. Es gibt viele Fragen. Wie gesagt, schreibt uns auch gerne mal eure Perspektive auf die Frage Regietheater, Regietheater nicht oder wo überhaupt soll die Oper der Zukunft spielen? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und vielleicht lasst ihr auch eine kurze Bewertung da. Wir würden uns über all das freuen. Denn diesen Podcast kann man nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald.